bin Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin, aus Überzeugung. Und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt heute ausnahmsweise mal, damit hätte keiner gerechnet, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die...
Echten Papas! Diesmal war ich früher mit echt.
Ja, also Ladies first, kann ich nur dazu sagen. Ja, nein, nicht ausnahmsweise, ich sitze ja hier immer mit dir, aber das ist ja auch schön. Also
wir sitzen jetzt nicht zusammen in einem Raum, weil nee, das klang um jetzt gerade so, aber...
Nee, um Gottes Willen, immer noch aus der Ferne. Gut, aber apropos sitzen, ich sitze ja auch gerne mal vom Fernseher und da erschließt sich oder ergibt sich die erste Frage, die ich heute an dich habe, Flo. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du auch das Gefühl hast, so wie ich, dass Väter in Funk und Fernsehen manchmal ein bisschen schlecht rumkommen. Also ich sag nur Homer Simpson oder Al Bundy. Also irgendwie haben Väter im Fernsehen immer einen schlechten Ruf, oder? Es sind immer so die Witzfiguren. Geht's nur mir so, oder hast du auch das Gefühl?
Also spannend. Also ich habe jetzt natürlich jetzt keine Medienanalyse sofort bei der Hand, aber ich glaube, Al Bundy und Homer Simpson, das sind schon sehr polarisierende Beispiele. Ich weiß nicht, also nee, also wenn ich, kennst du noch Full House, die Serie?
Ja, kenne ich auch. Da gab es gerade eine Neuauflage.
Genau, und da gab es ja die WG unter anderem, wo die beiden, ich glaube früher war das, wer war das? Ach, ich komme mal nicht mehr auf die Namen, aber
das waren ja drei Männer, genau. Ja, das waren coole Dads, da hast du recht. Das waren nicht die Blöden, stimmt.
Genau, so mit den Zwillingen und so. Also insofern, ja. Ich glaube, das war schon. Aber wenn man sich dann so andere Serien anschaut, je nachdem, woher sie kommen, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass Väter irgendwie nicht so ganz ernst genommen werden in der Rolle, die sie ursprünglich wollten.
Ja. Also ich revidiere auch so ein bisschen meine Frage, weil natürlich ist das ein bisschen unfair. Al Bundy und Homer Simpson sind ja im Grunde auch jetzt nicht mehr die neuesten Serien, ne? Sondern schon so ein bisschen oll. Was dagegen
aber vertreten nur alte Klischees.
Genau, was dagegen überhaupt nicht oll ist, sondern brandneu ist die Serie How to Dad, die es momentan in der ARD Mediathek gibt. Das ist auch eine Serie. Da geht es um vier Väter. Und einer dieser Väter wird von Helgi Schmidt gespielt. Und den, Trommelwirbel Überraschung, haben wir heute zu Gast. Helgi Schmidt
wird uns...
Nein, doch wirklich. Glaubst du nicht? Wir haben selten Schauspieler hier. Ne,
das stimmt,
im Podcast.
Das stimmt, ja.
Aber heute
ja.
Ist es endlich mal wieder soweit. Helgi Schmidt wird uns ein bisschen was erzählen über die Serie, über ihn, über sein Leben als Vater und halt über die Problematik der Fernsehdads.
Das stimmt. Ich bin gespannt. Das wird sicherlich eine spannende Folge. Und nebenbei könnt ihr dann unseren Podcast bewerten und teilen und abonnieren.
Aber das bitte erst, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Also jetzt konzentrieren wir uns voll und ganz auf unser Gespräch mit Helgi, oder?
Ja. Natürlich.
Das muss man genießen. Hallo Helgi, schön, dass du da bist bei den echten Papas.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hey, grüße euch.
Sehr gerne. Und wir haben dich hier nicht ohne Grund eingeladen. Es gibt nämlich einen ganz aktuellen Grund. Du bist nämlich einer der vier Hauptdarsteller der Sitcom How to Dad, die derzeit exklusiv in der ARD Mediathek läuft. Magst du mal unseren Hörer und Hörerinnen kurz erklären, worum es in der Serie überhaupt geht? How to Dad sagt ja schon einiges oder lässt einiges erahnen, aber magst du den Plot kurz erzählen? Der ist ja sehr lustig.
Na klar, also bei How to Dad geht es um vier Väter, die ihre Kinder zum Ballettunterricht bringen und die dann in dem Vorraum der Ballettschule warten, bis die Kinder fertig sind und in der Zeit entstehen dann Gespräche untereinander. Also das ist erstmal der simple Plot und dann geht es natürlich darum, über was die Väter sich unterhalten. Es gibt einen Vater-Kind-Tanz, der gemacht werden soll, beziehungsweise einen Mutter-Kind-Tanz. Und man lernt schnell die verschiedenen Perspektiven der Charaktere kennen, die unterschiedlichen Ansichten. Man stellt fest, wie die sich aneinander reiben in ihren Haltungen, wie die versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen und wie die vor allem in ihrem Vatersein doch an der einen und anderen Stelle sehr strugglen. Genau.
Genau, dieser Vater-Kind-Tanz, darauf läuft es ja im Grunde hinaus, oder? Also das ist dann sozusagen das Highlight dieser fünfteiligen Serie.
Das ist das große Finale, genau, ob dieser Tanz stattfindet und wie der Tanz dann stattfindet. Aber im Endeffekt ist das nur Mittel zum Zweck, weil natürlich wollen wir als Zuschauer sehen, wie die vier sich da gegenseitig Tipps geben zum Elternsein und wie sie ihre eigene Haltung abgleichen, wie sie gerade up-to-date sind oder nicht up-to-date sind in ihrer Erziehung. Und genau, das ist eigentlich das Spannende. Also es ist eine Sitcom. Wir sitzen viel, wir sitzen im Kreis und schmeißen uns die Wörter um die Ohren.
Einer der Charaktere, spielst die Rolle des Roman, einer der Väter sozusagen. Genau. Der ist Vater einer kleinen Tochter. Was ist das genau für ein Typ? Wer ist Roman? Und was für ein Vater ist Roman eigentlich?
Also Roman ist, er ist von Beruf Influencer. Sagt er zumindest, wie erfolgreich er ist, das wird jetzt nicht genau beschrieben. Ich glaube auch nicht, dass er so erfolgreich ist. Er gibt sich Mühe, sagen wir es mal so. Vorher hat er viele andere lustige Dinge gemacht, über die man so ein bisschen was erfährt, aber nicht genau. Also er war mal irgendwie Animateur. Er ist ein Lebemann so. Ihm geht es nicht primär ums Arbeiten. Ihm geht es eher darum, irgendwie Geld zu verdienen, um durchzukommen, aber ansonsten vor allem das Leben zu genießen. Und genau so ist er auch als Vater. Seine Tochter war jetzt nicht geplant so, die ist entstanden und er ist ein, als Vater ist er so ein Typ, der seiner Tochter total auf Augenhöhe begegnet, was Vor- und Nachteile hat. Auf Augenhöhe bedeutet natürlich, dass die, glaube ich, super miteinander spielen können, dass die einfach echt gut miteinander klarkommen, gerne und viel Zeit miteinander verbringen. Wenn man nicht so viel arbeitet, hat man auch viel Zeit mit seiner Tochter. Und auf der anderen Seite ist er einer, der sich sehr der Verantwortung entzieht, der es gar nicht so kann, Verantwortung zu übernehmen. Sagen wir es mal so, böse Zungen würden sagen, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle so. Ja.
Ohne jetzt auf die anderen Charaktere großartig einzugehen oder so zu grafisch auseinanderzunehmen, wie unterscheiden die sich? Was sind das so für andere Menschen, andere Väter?
Also wir haben auf der einen Seite haben wir Sami, der ist Vater von zwei Kindern. Seine eine Tochter arbeitet in der Ballettschule, die andere ist, die leitet da so ein Café oder verkauft da so Getränke und die andere tanzt eben. Und er ist türkischer Abstammung, er ist so ein bisschen so der Baba unter den Jungs. Er macht einen so auf harten Kerl und man merkt aber natürlich als Zuschauer, dass er das nicht nur ist. Aber vor uns, vor den anderen Vätern gibt er natürlich damit an, dass er hier der Obermacker ist. Dann haben wir Alexander, der ist, sagt selber von sich, dass er für ein Fintech arbeitet, dass er CEO da wäre, dass die gerade ganz frisch am Starten sind, er aber gerade ein Sabbatical einlegt, um irgendwie für seine Tochter da zu sein und eigentlich starrt er die ganze Zeit auf sein Handy und wartet, dass er irgendwelche Anrufe bekommt, um doch noch irgendwie eine wichtige Nummer zu spielen in seiner Firma. Und dann haben wir Berti, der ist Autor und hat mit seinem Lebenspartner Zwillinge und dem ist es extrem wichtig, dass alles sehr gerecht zugeht, er gendert, er will alles politisch korrekt machen und verhält sich aber dabei ziemlich unkorrekt in vielerlei Hinsicht so. Oder er verfängt sich einfach in dieser Korrektheit. Genau, und so clashen sozusagen wir vier aufeinander. Ich bin derjenige, der da, oder Roman ist derjenige, der da immer sehr aufmerksam zuhört und versucht, dem Gespräch zu folgen. Und ansonsten geben die anderen ihre Richtung vor und gleichen eben ihre unterschiedlichen Ansichten aneinander an oder auch nicht. Genau.
Du hast ja gerade schon ein bisschen über deine Rolle, über den Roman gesprochen. Mich würde mal interessieren, inwieweit es eigentlich Parallelen zu deinem Seriencharakter gibt, weil du bist ja auch Vater einer Tochter. Die ist ein bisschen kleiner, ich glaube, die ist 3 jetzt, ne? Aber letztendlich bist du in der gleichen Lebenssituation.
Genau, 3,5 jetzt, ja.
Was unterscheidet euch und wo gibt's Gemeinsamkeiten?
In der Serie ist es ja so, dass die Tochter von Roman ist 6 Jahre alt und ich glaube da, also ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann in 2,5 Jahren sein wird, aber jetzt könnte ich sagen, ich bin, jetzt muss ich aufpassen, ne? Ich bin auch Spielpartner auf Augenhöhe. Nein, also ich glaube, ich bin, vielleicht hat es natürlich auch mit meinem Job zu tun, ich spiele einfach gerne. Oder ich habe kein Problem damit, viel Zeit spielend mit meiner Tochter zu verbringen und auf ihre Ideen und Fantasien einzugehen und die mitzuspinnen und einfach eine schöne gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Aber Verantwortung übernehme ich trotzdem auch sehr gerne im Gegensatz zu Roman. Also das unterscheidet uns dann schon. Das ist, so wie er sich da teilweise verhält, geht das natürlich nicht so. Also insofern, ich bin, was ich von ihm habe, ist definitiv diese Spielfreude so. Deswegen ist ja auch bei so einem Projekt, wird man gecastet und gibt es natürlich, findet man in jedem Charakter dann doch bestimmte Charakterzüge, die dann auch der Schauspieler mitbringt, die sich halt dann einfach mit der Rolle decken, so dass das jetzt gar nicht so weit, also man oft Figuren spielt, die natürlich deckungsgleich in bestimmten Qualitäten sind zu der eigenen Person, so. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
Ich denke, ich weiß, was du meinst. Also es ist schon, ich meine, am Ende wirst du ja niemanden spielen, den du nie verstehen würdest.
Genau, genau. Es ist natürlich, also verstehen versucht man natürlich immer seine Figuren, na klar, also man muss hier natürlich irgendwie durchleuchten, begreifen, was sie antreibt, was sie wollen, wovor die Figur Angst hat, wovon sie träumt. Und gleichzeitig gleicht man das dann mit der eigenen Realität ab, wo man diese Dinge in sich wiederfindet, also wo etwas dann deckungsgleich ist. Und wenn du irgendjemand, eine Figur spielst, die sich gar nicht mit dir deckt, das ist natürlich auch total spannend. Und das funktioniert genauso gut, aber oftmals spielt man eben Charaktere, die, wo dann, also so eine Kern, sagen wir mal, so eine Kernkompetenz der Figur oder so ein Kernmerkmal dann doch auch dem oder der Schauspielerin oder der Schauspieler inne hat, ja.
Du hast jetzt sozusagen 3 Jahre Erfahrung als Real Dad, anders als Roman. Roman hat ja eigentlich theoretisch schon 6 Jahre Erfahrung, aber das steht auf dem Blatt Papier. Wie ist denn dein persönliches Fazit, dein persönliches Resümee? Wie hat dich deine Tochter im wirklichen Leben verändert?
Also ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dass ich schon ich war überrascht, wie viel sich verändert. Also ich war überrascht, wie wenig man darauf vorbereitet ist oder wie sehr man davon überrascht wird, was da alles passiert. So. Aber ich meine vor allem diese Verantwortung, die auf einmal auf einen zukommt. Also das ist ja wirklich damit rechnet man ja nicht irgendwie. Oder klar denkt man, okay, ich kriege jetzt ein Kind und ich bin irgendwie darauf vorbereitet. Aber was das letztlich bedeutet, dass man sehr viel erstmal von sich selbst aufgibt und für dem Kind gibt. So, das ist ja irgendwas, was man erleben muss, um zu erfahren, was es heißt. Und davon war ich total überrascht. So, und jetzt merke ich mit der Zeit, also es gibt ja diesen ollen Spruch, es ist nicht nur Kinder werden geboren, sondern auch Eltern werden geboren. Und so all dieser Spruch ist, so gut finde ich den irgendwie trotzdem auch, weil mit der Zeit, mit jedem Tag, mit jedem Mal Verantwortung übernehmen, mit jedem Mal da sein für das Kind, planen, sein Leben umstrukturieren, damit das Kind eine gute Zeit hat. Mit jedem Mal wächst man da rein und ist da viel souveräner drin und eben wird zu einem Elternteil. So. Ich hatte das jetzt, ich war neulich bei meinen Eltern zu Besuch, die waren gar nicht da, aber ich musste mit meiner Tochter wegen Corona unsere Wohnung sozusagen verlassen, weil meine Frau sich infiziert hatte. Und da hatte ich ein lustiges Erlebnis. Die Nachbarn haben die Blumen gegossen und so weiter und ich habe denen dann Bescheid gegeben, hey, ich bin jetzt ein paar Tage da, ich gieße jetzt die Blumen so und dann fahre ich dann und dann wieder. Und ich weiß, ich habe mich so erinnert beim Blumengießen, wie ich früher als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, als meine Eltern weg waren im Urlaub, wie ich mich gequält habe, diese Blumen zu gießen, wie ich das ätzend fand, diese Viertelstunde einfach nur vorne und hinten ein bisschen mit dem Schlauch, überhaupt kein Problem. Und jetzt mit dem Kind ist auf einmal so, zack, Blumen gießen, bam, 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 man macht das einfach, es ist so selbstverständlich und es ist so, und es sind ganz viele Kleinigkeiten, die man auf einmal so selbstverständlich übernimmt und macht, so, die man sich, bei denen man sich vorher gedrückt hat oder denkt, mein Gott, oh, ist das ätzend oder boah, jetzt noch Blumen gießen. Also nur ein kleines Beispiel, ne? Und es gibt aber so viele Kleinigkeiten im Alltag, die jetzt natürlich einfach funktionieren müssen und auf einmal auch funktionieren. Und na klar merkt man dann irgendwie nach einem 12-Stunden-Tag so, Alter, ich bin echt fix und fertig, was ist denn los, ey? Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Aber natürlich, man hat die ganze Zeit irgendwie was gemacht. Aber hier, den Apfel schneiden oder was auch immer, wie das so selbstverständlich von der Hand geht und das früher einfach so anstrengend war, solche Dinge für sich selber zu planen und zu machen. Das finde ich so lustig. Als kleines Beispiel. Ihr grinst.
Ja, und Verantwortung wiegt ja auch viel, ne? Oder also man, selbst wenn man nicht den ganzen Tag Äpfel geschnitten hat, hat man halt die Verantwortung. Und da kann man den ganzen Tag im Sessel sitzen. Trotzdem ist es anstrengend, oder? Wenn man weiß, man hat die Verantwortung für so ein kleines Lebewesen.
Ja, dazu kommt, dass meine Tochter jetzt auch nicht so die, sie ist nicht so die Selbstspielerin. Weiß ich nicht, ob ich daran auch in Anführungsstrichen schuld bin, weil ich halt dann sozusagen viel mitspiele, aber sie ist nicht so die Selbstbeschäftigerin. Insofern ist man schon echt viel mit ihr unterwegs und sehr aktiv so und dementsprechend viel auf der Couch sitzen und Verantwortung spüren, tue ich nicht unbedingt. Aber na klar, auch wenn man wegfährt. Ich bin jetzt durch meinen Job natürlich auch dann immer wieder unterwegs und hänge irgendwo anders drum. Klar, man fährt anders weg oder man denkt anders drüber nach, welchen Zug man am nächsten Tag zurücknimmt. So, ob man nicht doch den 2 Stunden vorher nimmt, damit man eben rechtzeitig daheim ist, um wieder da zu sein. So, ne? Also es hat sich, ja, Gott, jetzt sage ich irgendwie um 180 Grad, keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert. Ja, genau. Nicht nur das Blumengießen, als schlechtes kleines Beispiel.
Kommen wir mal zurück zur Serie. Also es geht um 4 Väter, es sind 4 Hauptdarsteller, aber der einzige Hauptdarsteller, der wirklich Vater ist, bist du. Also die anderen 3 genau. Haben, glaube ich, noch keine Kinder.
Ja,
konntest du denn am Set deinen Kollegen da gute Tipps geben irgendwie? Also hattest du da irgendwie, ja, warst du der Ratgeber so ein bisschen am Set, weil du tatsächlich schon diese Erfahrung hattest? Oder ist man da als Schauspieler so unabhängig, dass man das gar nicht braucht?
Also, wie auch jetzt habe ich natürlich gerade in der Antwort davor was ganz anderes gesagt, ne? Das Verantwortung, dass man das erstmal erfahren muss, ne? So, aber na klar können SchauspielerInnen sich da sehr gut reinfühlen. Nein, also na klar konnten die Kollegen das genauso spielen, beziehungsweise ist es dann, also wenn man noch keinen Menschen umgebracht hat, kann man trotzdem dann irgendwie im Tatort den Mörder spielen. Also so ist es nicht, ne? Also man sucht sich dann ja einfach andere Dinge, die eventuell deckungsgleich sind, die sich für einen selber so ähnlich anfühlen, ob das die Verantwortung für ein Haustier ist oder was auch immer halt. Irgendwie jeder baut sich da seinen eigenen Kosmos. Aber jetzt, was ich am Set so gemerkt habe, ist natürlich, dass ich an bestimmten Themen, wenn wir, Jakob Lass hat Regie geführt und der hat uns gerne und viel improvisieren lassen, das ist so sein Markenzeichen. Und da habe ich natürlich dann versucht, viele, viele Kinderthemen so mit einzubringen oder irgendwie so ein Gespräch über irgendwelche Annika-Globuli ist in mir wahrscheinlich dann näher gewesen als den Kollegen so, ne? Oder wenn man über die U-Untersuchung spricht oder was auch immer, so, dann wusste ich halt, wovon ich spreche. Insofern hatte ich da, habe ich mich da sehr sicher gefühlt in diesen Themen so, ne? Aber es gab eine Situation, die mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist, bei der ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich hier der Daddy und jetzt sind auch irgendwie meine Skills gefragt. Der Patrick Güldenberg, der den Berti spielt, der Zwillinge hat, diese beiden Zwillinge, die waren, also mit den Kindern am Set war das super, es hat alles gut funktioniert, die waren echt wirklich toll, haben das toll gemacht und es gab auch so einen Kindercoach beziehungsweise eine Frau, die für die Kinderbetreuung da war. Man darf auch nur eine bestimmte Zeit drehen mit den Kindern, also die ersten 2-3 Stunden und dann ist auch klar, dann ist Schluss für die, damit es eben nicht zu viel wird und die nicht ihre Lust verlieren. So. Aber die beiden Jungs, die waren manchmal ein bisschen schwer einzufangen. So, die haben sich gegenseitig angestachelt und so ein bisschen sich gegenseitig gefoppt und so und da gab es dann echt eine Situation, in der die nicht mehr richtig einzufangen waren und sich gegenseitig so, der eine hat den anderen so ein bisschen geboxt und so und dann wurde geweint und eigentlich am Set drückt immer die Uhr, es ist immer, oh Gott, wir müssen die nächste Szene und wir haben keine Zeit mehr und so weiter. Und auch die Frau, die für die Betreuung zuständig war, die selber ein Kind hat, aber ich glaube, das ist schon aus dem Haus, die war nicht mehr so, die hat da die nicht mehr einfangen können und auch Patrick, der das eigentlich super gemacht hat, die haben immer irgendwie auf den gehört, wusste auch nicht mehr weiter und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt muss ich es einmal haben sich die Ratgeber gelohnt oder das, was man sich so angeeignet hat. Und ich weiß noch, ich habe mich so runtergebeugt zu dem einen und habe halt wirklich so angefangen, den halt nicht mit, hey, jetzt sei ruhig und so weiter, sondern habe so, okay, ich verstehe dich, ich weiß, du bist jetzt gerade sauer und das ist alles okay. Und habe halt so angefangen mit diesem, ne, wie man halt versucht, mit dem Kind richtig zu kommunizieren, damit es sich verstanden fühlt, damit es mal kurz durchatmen kann. Und habe gemerkt in dem Moment so, dass ich dachte, ich wäre jetzt der Einzige, der vielleicht noch die Möglichkeit findet, zu diesem Kind da so durchzudringen. Habe aber auch gemerkt, wie natürlich alle, also dann auf einmal 25 Leute am Set gucken, okay, was macht er jetzt? Was ist das jetzt? Und mein Herz ist wirklich, ich habe es echt, ist mir wirklich, hat laut gepocht und ich dachte nur, oh Gott, kriege ich das jetzt irgendwie gebacken? Das muss jetzt funktionieren, weil ich meine, ihr kennt ja die Situation auch. Das kann in 50% der Fälle, ist das super. In anderen 50% ist halt nö und dann wieder wegrennen und so weiter. Und dann kenne ich dieses Kind auch gar nicht. Also es ist nicht mein Kind und so weiter. Aber ich habe es wirklich so, ich muss da jetzt durchdringen, oh Gott. Und wie groß ist die Blamage, wenn ich das jetzt nicht schaffe, nachdem ich hier den Sozialpädagogen ausgepackt habe. Und dann hat es tatsächlich geklappt und er konnte sich beruhigen. Aber ich war wirklich, danach musste ich mich so kurz rausziehen, weil ich so angespannt war und es mich so fertig gemacht hat. Es war wirklich krass. Aber da dachte ich so, cool. Ich weiß nicht, ob es bei meiner Tochter geklappt hätte, aber bei den Jungs hat es in dem Moment auf jeden Fall geklappt. Ja.
Schönen Applaus.
Wahnsinn. In dem Moment bist du ja auch so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist so, mich berührt es dann auch, diese Trauer oder den Frust und so weiter. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, mach mich da sehr auf für oder sehr weich dann für in dem Moment und bin aber dann auch irgendwie verletzlich. Also mich macht das selber mit traurig bei dem Kind und dann ist es halt so ein, muss man das trotzdem irgendwie so. Also es ist auch für mich Arbeit, so wie es natürlich für alle ist, aber ich finde das irgendwie auch eben diesen emotionalen Stress so, ne? Auch eine Erfahrung, die man dann
total
macht.
Als Vater, ich meine, das klingt so ein bisschen Mutter, nach einer beruflichen Feuerprobe, die du bestanden hast, bei einem anderen Kind. Also nicht bei dem eigenen. Das eigene kann man ja einschätzen in bestimmten Stresssituationen, aber bei anderen Kindern ist das natürlich immer so eine Sache. Beruflich sagt man ja Transferleistung. Ja. Du hast kürzlich in einer TV-Zeitschrift in einem Interview erwähnt, dass du dir den besten Papa-Beruf ausgesucht hast, den perfekten Papa-Beruf. Was genau bedeutet das? Hast du die Ausbildung bestanden für dich oder ist das jetzt eher etwas, dass du sagst, naja, aus der Praxis kann ich jetzt endlich mal das anwenden, was ich gelernt habe?
Nee, habe ich das zeitlich gemeint. Also tatsächlich, dass ich durch den Job, jetzt bin ich als Schauspieler, hat man ja verschiedene Arbeitsfelder. Es gibt viele KollegInnen, die am Theater arbeiten oder die für den Funk arbeiten oder eben für Fernsehen oder Filme drehen und so weiter. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren, arbeite ich eigentlich nur noch vor der Kamera oder vor dem Mikro und habe da einfach, bereite meine Lesedrehbücher, bereite Rollen daheim vor. Also ich bin viel daheim und wenn ich dann eben zum Dreh fahre, dann bin ich für ein paar Tage oder zwei, drei Wochen oder je nachdem, welche Größe die Rolle hat oder das Projekt, an einem anderen Ort so. Aber ansonsten kann ich das alles daheim machen. So, und deswegen ist das für mich eigentlich ein idealer Beruf, weil ich dadurch die ersten drei Jahre meiner Tochter wirklich total intensiv mitbekommen habe und nicht dieses morgens ins Büro fahren oder was auch immer. Okay, war jetzt während der Pandemie vielleicht weniger, aber im Büro sitzen und keine Zeit haben und dann abends nach Hause kommen, das habe ich eben nicht. Heißt nicht, dass ich mir das nicht manchmal auch wünschen würde, aber ich habe da einfach viel Zeit, die ich daheim verbringen kann mit meiner Tochter und das genieße ich sehr so. Und dafür sind aber dann natürlich auch die Momente, in denen ich arbeite, ist dann auch eine Zeit, in der ich überhaupt nicht da bin. So, in der ich auch schlecht erreichbar bin oder halt meistens in einer anderen Stadt bin und dann für mehrere Tage oder auch Wochen mal weg bin. So, ja, genau. Also insofern ist es auf der einen Seite ideal, viel Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Auf der anderen Seite dann finde ich es auch gut, wenn man dann in die Arbeit geht, dass ich dann wirklich sagen kann, hey, das ist jetzt so komplett mein Bereich auch. Und dann genieße ich das auch so, mich nur auf das Projekt fokussieren zu können und nicht noch andere Dinge planen zu müssen, parallel sozusagen.
Ich habe das Interview auch gelesen, Helgi, und ich habe es tatsächlich aber auch so verstanden, dass man als Schauspieler natürlich eine ziemlich große Spielfreude hat, die dann natürlich auch dem Kind entgegenkommt. Oder? Das hattest du vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass du wirklich
ja, das bestimmt auch.
Ja. auch Lust drauf hast, so zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, was ihr momentan, das spielt man mit Dreijährigen momentan?
Sie ist momentan total mit Puppen beschäftigt. Also richtig Puppen anziehen, machen, tun, Stofftiere, die dann, keine Ahnung, heiraten, in Urlaub fahren oder was auch immer, Koffer packen für die was malen und so weiter. Also das ist gerade so der Bringer. Also morgens und abends nicht nur ein, sondern drei Kinder anziehen.
Da ist doch zeitweise so eine Sechsjährige dann doch nochmal Abwechslung, oder?
Zeitweise eine Sechsjährige, ja, wobei das natürlich, das war schon eine spannende Sache. Also Kinder sind ja ganz toll, dass sie dann so ganz schnell adaptieren und das einfach annehmen. Also als Schauspieler hast du ja manchmal so Situationen, die man als drehender Schauspieler hat man manchmal Situationen, die wirklich so absurd sind. Du kommst quasi ans Set, lernst deine Spielpartnerin kennen und drehst dann 2 Stunden später die Szene, in der du wieder zusammenkommst nach der Trennung oder so zum Beispiel. Also obwohl du die Person gar nicht kennst, spielst du schon, dass du diesen ganzen Hinterbau hattest sozusagen. Also weil du die letzte Szene des Films zum Beispiel drehst einfach am zweiten Drehtag. Das ist nicht ideal, aber das kommt natürlich vor, weil man eben nicht oder nie chronologisch dreht. Außer jetzt bei diesem Projekt, da hatten wir Glück. Da haben wir chronologisch drehen können. Was ich aber sagen will, ist, dass die Kids, also ich meine, wir erzählen da eine intakte Vater-Kind-Beziehungen. So. Und das ist, glaube ich, für uns der größere Schritt gewesen, das Kind einfach so zu nehmen, als ob es unseres wäre, als es für die Kinder letztlich war, die einfach ganz schnell auf uns zugekommen sind. Und dann hat man sich eben kurz kennengelernt oder hat gemeinsam irgendwas gemacht. Oder wir haben ja dann so eine Choreografie auch ausgearbeitet. Und dann darüber ist dann irgendwie auf einmal so ein Band entstanden. Das war ganz, ganz abgefahren. So, ja. Das war gar nicht deine Frage, aber egal.
Das macht nichts.
Sehr gut, sehr gut. Was war nochmal die Frage?
Nee. Du, ich stelle jetzt einfach nochmal eine neue Frage und dann schauen wir mal, ob es mit der klappt. Also du hast ja zum Anfang schon erzählt, worum es in der Serie geht. Und ich finde, das sind ja 5 Folgen, ich habe die alle schon mir angeguckt. Und ich finde, ganz deutlich wird ja da, wie verunsichert Väter heutzutage sind. Und ich würde ganz gerne mal von dir wissen, beobachtest du das eigentlich auch in deinem privaten Umfeld oder sogar bei dir, diese große Verunsicherung? Also du sprachst ja vorhin schon von dieser Verantwortung, die dich echt sehr überrascht hat. Gibt es davon noch mehr?
Wie das jetzt bei anderen Vätern ist, kann ich gar nicht so beurteilen in meinem Umfeld, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl habe, dass da gar nicht so viel und gar nicht so offen darüber gesprochen wird. Oder vielleicht gar nicht so oft das Gespräch darüber stattfindet. Also natürlich kurzes gegenseitig Updaten, was gerade gut läuft und schlecht läuft oder welche Erfahrungen man gerade gemacht hat. Aber diese, also was ich merke bei mir ist, dass ich diese, die Verunsicherung insofern stattfindet, dass ich weiterhin einfach ein komplett neuer Lebensbereich dazugekommen ist, aber der Tag trotzdem nur 24 Stunden hat oder 12 Stunden oder 14 oder wie lange man eben und wie gesund man schlafen will oder kann. genau, und das ist so ein Ding, was ich immer noch für mich ausbalancieren muss oder herausfinden will, wie das ideal für mich aussieht. Vielleicht ist es auch in einem Jahr ganz anders, aber wie schaffe ich es sozusagen, jedem Bereich gerecht zu werden? Und das ist irgendwas, was man vorher konnte, man sich einfach dann, wenn es mal hart auf hart kam, 100% dem Job committen oder halt dann 100% der Partnerin committen oder dem Partner. Und jetzt hat man eigentlich immer dieses 100%ige Commitment dem Kind gegenüber. Zumindest spüre ich das so oder will ich das so machen. Und das aber dann nochmal zum Beispiel wieder abzugeben, beziehungsweise sich Hilfe dazu zu holen, die Großeltern zu fragen, wenn es mal klemmt, wenn das überhaupt geht, mit dem Partner das abzusprechen, wie das funktioniert, wann er das übernehmen kann, trotzdem die 100% weiterhin im Job zu haben. Das sind Sachen, die ich, wo ich merke, da muss man irgendwie in seine Rolle als Vater oder Erzieher oder als Mutter irgendwie reinwachsen, ja. Das muss man irgendwie lernen, damit umzugehen und dann auch für sich das einzugestehen.
Ich denke schon, also ich sehe das so ein bisschen als, das Druckparadigma hat sich gewechselt. Ne? Also man hat, wie du sagst, man hat vorher ja einen ganz anderen Druck verspürt und teilweise konnte man sich dem natürlich auch viel mehr widmen. Jetzt musst du mehrere Bälle, um das ein anderes Bild aufzumachen, jonglieren, nochmal andere Bälle wieder in der Luft halten.
Ja, genau. Und jetzt, ja, eben, auch in bestimmten Momenten zu sagen, nee, ich kann das nicht machen. Und ich habe auch schon erlebt, dass es dann heißt, okay, was ist aber denn, gerade in Drehsituationen ist es ja, dadurch, dass es dann wenige Tage sind oder Wochen, auf die es sozusagen drauf ankommt und ohne dich ein Set natürlich steht. Also du als Schauspieler in der Szene wirst natürlich gebraucht, du bist nicht austauschbar in dem Moment, im Gegensatz zu vielleicht einem Kameraassistenten, wenn der irgendwie krankheitsbedingt ausfällt, dann muss man, das ist verärgerlich, aber dann kann man eventuell irgendwo einen anderen Kameraassistenten herbekommen. Aber als Schauspieler kann man nicht sagen, gut, in der Szene, dann spielt er halt nicht mit, nehmen wir jemand anderen. Das geht natürlich nicht. Und dementsprechend dann so zum Beispiel da dann auch, halt dann einfach das weiterhin klar zu haben, nee, da bin ich weg, da kann ich nicht. Oder, ne, also wie reagiere ich da bei Krankheit des Kindes zum Beispiel so? Und das ist dann, da bin ich sehr froh, dass meine Frau da das natürlich Gott sei Dank schultern kann, so. Aber es ist ein blödes Gefühl, dass ich es nicht alleine schaffe, so, sondern dass man da auf Hilfe angewiesen ist.
Es gibt eine Szene, ich fand die sehr eindrucksvoll. Das war die Szene, in der die Partnerin vom Roman auftaucht und oder die Mutter der gemeinsamen Tochter. Ja. Und man kriegt schon aus dem, wie sie redet, wie sie beide miteinander sprechen und natürlich auch, wie sie ihm gegenüber tritt, merkt man schon, dass sie ihn jetzt nicht so als Erziehungsberechtigten auf gleicher Augenhöhe irgendwie begegnet. So, also kennst du auch solche Situationen aus dem realen Leben oder wie bist du an diese Szene drin?
Solche toxischen Beziehungen.
Auch die Tatsache, dass man tatsächlich als Vater nur Elternteil der zweiten Klasse ist, oder? Darum geht es ja sozusagen. Also das Toxische ist natürlich nochmal ein bisschen weiter gedreht, aber im Grunde geht es ja darum, der Roman ist kein gleichberechtigtes Elternteil in der Serie.
Also man merkt, man kriegt schon mit, dass das anders läuft bei dir.
Ja, er wird zumindest nicht ernst genommen von ihr, was das betrifft, aber er verbringt natürlich genauso Zeit mit ihr und aber ja, na klar. Kenne ich nicht. Also kenne ich wirklich nicht. Ich habe drüber nachgedacht. In meinem Umfeld habe ich das, erlebe ich, dass das sehr gleichberechtigt stattfindet, dass Väter und Mütter beide sich die Verantwortung teilen und sich auch gegenseitig, da kein Ungleichgewicht stattfindet, auch keine Beurteilung im Sinne von, du hast es nicht drauf und ich muss dir alles erklären oder so. Nee, das findet nicht statt. Nee.
Dann würde mir ja glatt mal interessieren, wie hast du dich in dieser Szene gefühlt? Also wenn du das noch nicht so kanntest, dann muss das ja etwas mit dir gemacht haben, das mal so auf diese Art kennenzulernen.
Also die Lisa Bitter, die das da gespielt hat, die meine Partnerin da spielt, die hat das super gemacht und es war, das hat sich natürlich extrem beschissen angefühlt so. Also diesen Druck, den sie, also sie hat es super gemacht. Sie hat es so gemacht, dass bei mir das extrem angekommen ist so. genau. Und dann wurde es noch, hat noch der Regisseur ihr und mir noch was ins Ohr geflüstert und dann wurde es nochmal gemacht und nochmal gemacht und auf einmal hat es eine andere Fiesheit bekommen, die unglaublich war. Also ich glaube, das sieht man auch, wie sich das angefühlt hat. Also falls ihr es noch nicht geguckt habt, ihr könnt diese Szene schon, ihr müsst nur die erste Folge gucken, da kommt es drin vor. Dann bleibt ihr sowieso her, liebe ZuhörerInnen.
Gut, ein anderes Element, was sich ja komplett durch die ganze Serie zieht, ist so dieser Wettbewerbseifer zwischen den Vätern. Mhm. Ne? Also ständig wird verglichen. Ich glaube, es ist ja nach Liegestütze oder Planks werden, glaube ich, gemacht. Ja, die Kinder werden verglichen. Kennst du denn sowas aus dem echten Leben unter Vätern? Also es ist ja alles schon sehr zugespitzt in der Serie, aber tatsächlich denkt man so, ja, das ein oder andere kommt mir schon bekannt vor. Wie ist das mit diesem Wettbewerbseifer?
Also das ist, na klar, viele, alles ist in der Serie zugespitzt. Es ist eine Komödie und das ist bigger than life, wobei man manchmal natürlich auch schräge Charaktere im echten Leben kennenlernt, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie, um bestimmte Dinge klarer zu machen oder klarer zu zeichnen, wurde da überzeichnet bei uns so. Was diesen Wettbewerb betrifft, das ist, also eigentlich ist Wettbewerb ist ja so ein bisschen so ein, finde ich, so ein verbotenes Wort bei uns. Oder ich finde es ein komisches Wort, weil auf der einen Seite möchte ich eigentlich keinen Wettbewerb. Wettbewerb ist ja an sich irgendwie böse, ist kapitalistisch, ist zerstört die Umwelt oder was auch immer. Also es ist ja irgendwie ein Wettbewerb, kannst du nicht, ist ja, also ich will meinem Kind nicht Wettbewerb beibringen. So, aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, also zumindest meine Generation ist, so Kinder der Boomer haben ja von unseren Eltern Wettbewerb kennengelernt, die ja in einer Wettbewerbssituation waren aufgrund der Boomer-Generation. So, da war es ja schwierig, irgendwo einen Ausbildungsplatz zu bekommen und man musste sich immer vergleichend mit Ellbogen irgendwie seine Sachen erkämpfen. So, ne? Also wir haben das mitgekriegt durch unsere Eltern vielleicht, dass Wettbewerb gut ist und gleichzeitig kriegen wir gerade mit, dass Wettbewerb zur Zerstörung der Welt führt, jetzt so im übertriebenen Groß, also wenn man es mal ganz groß zeichnet. Insofern finde ich das so, weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag das nicht, wenn meine Tochter aus allem einen Wettbewerb macht und ich dann denke, woher hat sie das gerade? Aha, aus dem Kindergarten von dem und dem. Das geht natürlich nicht. Und gleichzeitig ist es ein gutes Mittel, wenn man mal wahnsinnig spät dran ist, dass man sagt, wer ist als erstes da und da, ne? Das kennt ihr auch. Also ich bin da ganz zwiegespalten, wie man damit umgehen sollte. Und andererseits ist es natürlich was einfach automatisch entsteht, weil man sich mit den anderen, weil man abgleicht, weil man natürlich beim ersten Kind gar nicht weiß, ist das alles normal, wie das abläuft? Ist das normal, dass das Kind dann und wann läuft? Wann fängt es an zu sprechen? Ich meine, eine U-Untersuchung ist ja jetzt kein Wettbewerb, aber da wird ja irgendwie alles kontrolliert, ob alles gut und richtig ist. Und wenn man auf dem Spielplatz ist, dann und das eine Kind, was irgendwie gleich alt ist, dann schon auf dem Klettergerüst rumspringt und das eigene Kind noch so ein bisschen clumsy nebendran steht, dann ist natürlich so, warte mal, muss ich das jetzt mehr fördern, das Kind? Was ist da jetzt los? Habe ich da was falsch gemacht? Wie kann ich da noch das Maximum rausholen aus der Beweglichkeit meines Kindes? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so, auf der einen Seite kommt das immer wieder vor, dieser Wettbewerb, und ich glaube, es ist gar nicht ein im Sinne von, wer ist besser gemeint, sondern einfach nur ein Abgleichen. Also man freut sich natürlich schon, wenn das Kind irgendwie was schon irgendwie kann, so. Und auf der anderen Seite ist es also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich mit Wettbewerb umgehen soll, sozusagen. Und warte einfach mal, was passiert. So. Ich kenne das von anderen auch nicht unbedingt so, aber na klar, man fragt sich, ich weiß es nicht, wie in anderen Küchen darüber gesprochen wird. So.
Also ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Konstrukt, was sich ja aus der Natur des Menschen irgendwie so ein bisschen in alle Bereiche gezogen hat. Also selbst unser Sohn, wir sind auch jetzt nicht so wirklich die Wettbewerbsmenschen, aber selbst er fängt immer, sagt am Esstisch, ich war der Erste, der aufgegessen hat. Warum? Es gab doch überhaupt, niemand hat irgendwie, es gibt keinen Preis zu verlosen, gar nichts zu gewinnen, gar nichts, aber schön, dass du dich als Gewinner fühlen möchtest. Und da merkst du einfach schon, ich glaube, da kommt es echt auf das Umfeld drauf an, wo sie sich auch noch drin bewegen. Und das ist nun mal nicht nur das Elternhaus, sondern das ist halt auch die Kita, ne?
Ja, na klar. Und gleichzeitig ist es ja, also ich will das ja gar nicht so verteufeln, aber es ist so, ihr merkt, ich wabere hier rum, weil ich weiß noch nicht, wie meine Haltung dazu ist. Und weil auf der einen Seite ich gucke gern Sport. Sport ist Wettbewerb und es macht Spaß, da seine Mannschaft zuzujubeln. Und wenn die gewinnt, mal ausnahmsweise, dann ist es natürlich ganz toll so. oder wenn sie es fast in die Champions League schafft oder was auch immer. So, ne? Und auf der anderen Seite willst du aber nicht dieses, dass der Wettbewerb immer die Hauptsache ist, sondern wenn Wettbewerb dazu führt, dass es den Kids Spaß macht und zu einer Freude führt, dann ist das natürlich schön. So, wenn aber die Hauptsache ist, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. So, jetzt bin ich aber auch mit meinem sozialpädagogischen Gespräch hier Tour am Ende.
Du bist neben How to Dad momentan auch in der Komödie One Night Off zu sehen. Also da geht es auch um einen Vater, gespielt von, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Emilio Sacraia.
Sacraia, genau.
Sacraia, ja. Genau, dessen Partnerin zum ersten Mal über Nacht weg ist und dann läuft so einiges schief. Und das ist scheinbar irgendwie so ein wiederkehrendes, erzählendes Element. Väter kriegen nichts auf die Reihe, geht immer irgendwas schief. Also geht es dir genauso? Also beziehungsweise kriegst du auch den Eindruck, dass Väter scheinbar nie was wirklich auf die Reihe kriegen, so vom Bild her, was gezeichnet wird?
Also das ist ja ein Bild, was gezeichnet wird, damit man ein paar Lacher kriegt, ne? So, das ist ein Bild, was gezeichnet wird, was, das ist die Prämisse oder die These für die Komödie, so, ne? Und ich glaube, das ist jetzt einfach, ich meine, dass Väter Verantwortung übernehmen und gleichberechtigte gleichberechtigt in der Erziehung sind, das ist ja schon länger der Fall, so. Aber ich habe vor 20, 30 Jahren gab es halt dann Komödien oder Filme, in denen Frauen im Beruf komplett durchstarten, in so einer, in Anführungsstrichen, Männerdomäne, was es halt damals war, so wie jetzt Erin Brockovich oder wie heißt es, irgendwie Schön Blond oder sowas. Und also solche, und das war die Komödienprämisse. Da kommt jemand, der da eigentlich nicht reingehört, aber der schmeißt den Laden komplett um und ist am Schluss irgendwie der Held. So, also man auf seinem Weg entwickelt man Fähigkeiten und wird dann zum Besten, so klassisches Hollywood-Ding. Und jetzt ist es halt, jetzt heutzutage halt, dann sind es Filme, in denen Väter, obwohl es das schon länger gibt, aber die sich in diese ehemalige Mütterdomäne reinbegeben und dort dann Verantwortung übernehmen und das lernen, so wie halt Filme wie Kindergarten Cop oder was auch immer, diese ganzen Stories, ihr kennt sie alle der letzten Jahre so. Und das ist für mich das ist für mich okay. Also ich finde das gut, also mit dem Klischee kann ich leben. Ich finde es eher ein Problem, dass es sozusagen keine Komödien über Mütter gibt, die mit der Erziehung überfordert sind, weil dir das heutzutage niemand glauben würde, so, obwohl das vielleicht das auch vorkommt. Also wenn man sowas sieht, dann sind es halt gleich Dramen und dann ist es sofort der Sozialfall. Und das setzt dann wiederum Mütter total unter Druck. Du musst das hinkriegen, es schaffen, wie alle anderen Mütter vor dir so. Und wir als Väter dürfen quasi scheitern. Das sieht man ja auch in diesen Filmen. Aber Mütter haben nicht das Recht dazu. Und das ist irgendwie ein bisschen so, das finde ich komisch. Also ich sehe da eher den Druck auf der Mutterseite. So, ne? Weniger dieses, oh, Väter sind so doof und kriegen das nicht gebacken, sondern warum gibt es keine Filme darüber, wie Mütter das nicht gebacken kriegen? So. Jetzt gibt es diese Serie, ich glaube Working Moms heißt die, ne? Da geht es auch um Mütter, die gleichzeitig arbeiten und ein Kind erziehen. Aber da geht es wiederum um die Arbeit. Versteht ihr? Also da geht es nicht darum, ob die das nicht irgendwie hinkriegen. Bei uns ist ja nur dann die Väter, die kriegen ja nicht mal das mit dem Kind hin, weil Arbeit, klar. Aber dort ist es dann wiederum Mütter, die ihre Arbeit gleichzeitig machen wollen. So, wie kriegen die das denn hin? Also ein bisschen, weiß ich nicht. Ziemlich unausgegoren,
die ganze Nummer. Mir lag tatsächlich gerade noch die Frage auf der Zunge, ob so eine Serie, wie du sie jetzt gerade gedreht hast, auch mit weiblichen Charakteren funktionieren würde. Aber du hast es im Grunde jetzt schon beantwortet, oder? Also nein wäre die Antwort, weil...
Ja, genau. Nein, es würde nicht funktionieren, weil man würde sagen, ja, warum kriegen das Mütter denn nicht hin? Natürlich kriegen das Mütter hin. Aber dass die vielleicht genauso strugglen wie wir, weil die es halt auch nicht kennengelernt haben, es ist... Das wird nicht beleuchtet so oder nicht in Frage gestellt.
Also,
was ich schwierig finde.
Also wir bräuchten.
Also warum dürfen denn Väter warum dürfen Väter in der Erziehung oder im Vatersein strugglen und da irgendwie, weil sie es halt noch nicht kennen, woher sollen denn junge Mütter das Ganze kennen? So, ja.
Gut, also wir bräuchten mehr Serien über Mütter jetzt im Grunde, oder?
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Wo spiele ich denn damit? Das
ist so ein Quatsch.
Nee. Ja, genau. Vielen Dank. Nee, ach, ich finde, was wir brauchen, ist Humor. So, das finde ich ganz wichtig, dass wir bei allem uns irgendwie nicht so ernst nehmen und man drüber lacht. Also eben nicht eingeschnappt sein, wenn Väter als clumsy und unbeholfen dargestellt werden. Es ist halt ein komödiantisches Mittel, so. Und genauso eben nicht, ja, in einfach allgemein, das muss man jetzt gar nicht auf das Vatersein beziehen, sondern ich suche den Humor im Leben und den sollten wir alle suchen und finden und wenn wir ihn gefunden haben, dann beibehalten.
Okay, eigentlich ein schöner Abschlusssatz, weil das bezieht sich ja nicht nur auf deinen Job und aufs Schauspielern, sondern wahrscheinlich auch auf die Erziehung, oder? Und aufs Vatersein.
Ja, na klar, das ist so, sobald man eine bestimmte Situation gerade so, jetzt beginnt die Trotzphase oder die beginnt jetzt schon länger. So. Und da hat man ja dann manchmal Momente, in denen man denkt, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt das Problem? So. Und mittlerweile ist unsere Tochter so weit, dass die dann nach dem Trotzen merkt, dass es jetzt gerade einfach nur jetzt nicht an ihr lag, aber dass es halt, also dass es eigentlich kein Problem gibt und sie gerade so reagieren musste, obwohl sie noch nicht weiß, warum, und dann kommt sie und danach ist alles wieder in Ordnung so. Aber in den Momenten gibt es ja nichts Befreienderes, als jetzt nicht herzhaft vor dem Kind zu lachen, das vielleicht nicht, aber zumindest innerlich kurz mal sich zu distanzieren aus der ganzen Situation und von außen zu betrachten, dass es doch jetzt ganz schön lustig ist, wie das Kind sich wehrt, aus der Badewanne genommen zu werden oder gegen den Apfel oder was auch immer, ne? Also einfach da für sich selber ein bisschen den Humor nicht zu verlieren und nicht zu steif und ernst werden in der Situation.
Wir haben, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber wir haben noch eine letzte Frage, die stellen wir mal jedem Gesprächspartner, jedem Gesprächspartnerin. Und zwar haben wir eine echte echte Papas-Liste. Podcast-Liste haben wir natürlich auch, aber wir haben eine Liste, eine Musikliste auf Spotify, die wir von Folge zu Folge heranwachsen lassen. Und jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin darf dann immer einen Musikwunsch äußern, den wir dann auf die Liste stellen, packen, integrieren, wie auch immer. Was hört man denn so bei euch am Set für Musik?
Ah, wow. Das ist jetzt gut, was für eine Frage, was für Musik hört man am Set, weil der Regisseur hat tatsächlich zwischendrin, wenn wir mal wieder müde waren, hat er eine Mucke angemacht und dann haben wir alle da rumgedanced. So, manchmal zur Freude des Teams, manchmal nicht. Wenn dann so, statt zu arbeiten, 4, 5, 6 SchauspielerInnen am Set so lustige Bewegungen machen und man denkt so, oh, jetzt fangt doch endlich an. Aber wie dieses Lied heißt, kann ich euch leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich habe für meine Figuren habe ich immer Playlisten. Ah, so. Ja. Also ich sammle Musik, die ich dann während der Vorbereitung höre und dann auch am Set, um irgendwie, um in die Figur reinzukommen, um einen Eindruck davon zu bekommen oder um die Stimmung, die die Figur hat, so mitzunehmen. Und ich kann ja mal in die Playlist da reingucken, was ich hier habe. Da sind so lustige Dinge dabei wie Never Gonna Give You Up. oder Kiss von Prince. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen. Ich habe so 2, 3 Lieder von Wolfpack da dabei. Und ich würde jetzt einfach mal auf die Liste packen. Das Lied heißt Darwin Derby von Wolfpack.
Alright. Okay. Kenne ich nicht, aber werde ich bald kennenlernen und kommt auf unsere echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst. Und ja, wenn ihr mögt, abonniert Playlist und Podcast, bewertet beides mindestens mit 5 Sternen, mindestens, und schreibt uns
auf jeden
Fall unbedingt und schreibt uns auch gerne. Der Flo weiß immer, welche E-Mail-Adresse es ist, wenn es um Feedback geht.
Das ist immer noch podcast@echtepapas.de.
Genau, wie konnte ich das vergessen? Gut, also für uns haben wir jetzt schon Werbung gemacht, Helgi. Jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung für dich und für deine Filme. Also wir haben ja schon gesagt, How to Dead in der ARD Mediathek läuft momentan noch bis Herbst, glaube ich, bei Amazon Prime.
Das läuft sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, das ist jetzt noch ein Jahr in der Mediathek. Aber man kann sich Zeit lassen. Sollte man aber nicht. Man kann es auch dreimal gucken.
Und man kann es sozusagen in einem durchgucken. Ne? Im Rutsch 5 Folgen, da ist der Abend dann gerettet.
Und das ist doch herrlich, genau. Bingen. Genau,
im Anschluss gleich bei Amazon die Komödie One Night Off gucken. Auch sehr unterhaltsam, habe ich auch schon gemacht. Aber was steht als nächstes bei dir an? Kannst du schon was verraten oder ist das alles geheim? Wo sehen wir dich als nächstes oder hören dich als nächstes?
Ich kann verraten, dass ich gerade eine Serie für Netflix drehe. Ein Krimi ist das. Mehr kann ich auch nicht verraten.
Spielst du?
Wo ich glaube, wenn man googelt, findet man bestimmt noch was raus. Aber was denn?
Ich wollte fragen, wen du spielst. Die Leiche oder den Kommissar oder irgendwas dazwischen?
Die Leiche. Nee, ich spiele einen Kommissar. Ja, genau. Mehr darf ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht sagen. Strenge Regel, dass man da wirklich nicht so viel verrät. Und ansonsten, im Herbst kommt, glaube ich, ein Polizeiruf raus, in dem ich mitgespielt habe. Ein anderer Film, wann der rauskommt, weiß ich nicht genau. Aber ja, demnächst gibt es mal, oder bald gibt es mal wieder was zu gucken. Und dann spätestens nächstes Jahr dann die Netflix-Serie.
Okay, gut. Also wir halten uns erstmal an die Sachen, die schon ausgestrahlt werden und sind einfach neugierig auf das, was da noch kommt. Und bedanken uns total.
Das könnte sein.
Und bedanken uns, dass du die Zeit hattest, mit uns zu sprechen. Hat total Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ja,
war cool.
Mir
auch.
Und ich hoffe, wir sehen dich auch nochmal in der einen oder anderen Vaterrolle, weil das machst du prima. Und vielleicht...
Je länger ich vor der Kamera stehe, desto eher wird das der Fall sein. Ja, genau. Vielleicht noch in der einen oder anderen Nicht-Vaterrolle, bevor das dann überhand nimmt.
Also, Helgi, wir sehen dich bestimmt wieder irgendwann im Fernsehen oder auf den Streaming-Diensten. Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder bei einer neuesten Echte-Papas-Folge.
Das glaube ich auch. Ich mich auch.
Okay, super.
In diesem Sinne.
Vielen Dank und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Helgi.
Ciao. Tschüss. Yeah.